Ihr seht den Titel vor euch. Es gibt tatsächlich viel zu befürchten. Der Titel für unsere Konferenz ist, dass Angst zu einer gefallenen Welt gehört. Angst gehört zu einer gefallenen Welt. Das ist auch mein erster Punkt hier. Angst gehört einer gefallenen Welt. Und wenn man überlegt, kurz zusammen, wie gefallen ist die Welt? Ist sie so ein bisschen nicht ganz 100 von dem, was Jesus sich vorgestellt hat, oder ist sie weit davon entfernt? Also man könnte sagen, in einer derart gefallenen Welt gibt es sogar sehr viel zu befürchten. Fangen wir bei Kindern an. In der Bibel werden Kinder als ganz normale Menschen gesehen und verstanden. Selbst wenn Kinder in einem extrem behüteten Umfeld aufwachsen, selbst wenn das Haus noch nie überfallen wurde, wenn alle Türen geschlossen sind und das Nachtlichtchen brennt, werden Kinder Angst haben. Wer hat ihnen aber beigebracht, dass es im Dunkeln etwas zu fürchten gibt? Wir Eltern nicht. Wir schalten unsere Lichter aus, hoffe ich, und schlafen tief. Wir sehen die Gefahren eher außerhalb des Hauses, Einbrecher und Terroristen und so weiter. Aber Kinder kommen von selbst auf die Idee, einfach so von sich aus, dass in der Finsternis, und das ist schon ein interessantes Wort, he? Finsternis, eindeutig anders oder mehr als nur Dunkelheit, in der Finsternis oder in der Dunkelheit, Kinder spüren, hier ist etwas nicht in Ordnung, und sie spüren das, weil sie im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Und sie kommen dann selber auf die Idee, dass Monster unter dem Bett sich befinden. Jetzt kann ich hier eine kleine Umfrage machen. Gibt es vielleicht einen unter uns, der nicht Angst vor Monstern als Kind hatte? Oh, ja, einige? Wow, ich gehe nachher zu euch in die Schule. So ein paar ganz brave Seelen hier. Also die Normalen unter uns haben Angst vor Monstern gehabt. Und zwar nur dann, sagt das Kind meistens, wenn das Licht ausgemacht wird. Und die Monster gibt es, auch wenn man vor dem Licht ausmachen unter dem Bett geschaut hat. Kinder, ist nichts da, dann macht das Licht aus, die generieren sich. Und nicht nur unter dem Bett, sondern in allen besonders dunklen Ecken, im Schrank, hinter der Tür, überall da, wo etwas Gefährliches sich verstecken könnte. Warum? Warum haben Kinder einfach so, kommen einfach so auf die Idee, dass es etwas zu befürchten gibt? Die Antwort ist, weil Gott ihnen ins Herz diese Wahrheit gelehrt hat, nämlich, dass die Welt voller Gefahren ist. Sie reagieren auf diese Wahrheit natürlich als gefallene, sündhafte Menschen und drum treibt diese Tatsache sie nicht zu Gott als der Schützende, sondern es treibt sie in die Furcht, so von Natur aus. Natürlich gibt es Glauben bei Kindern wie bei Erwachsenen und manche nehmen das als Anlass, dann zu Jesus zu gehen. Aber die natürliche Neigung ist, aus dieser Welt voller Gefahren, ich flüchte in die Angst oder es treibt mich zur Angst. Und weil die Kinder voller Fantasie sind, dann fürchten sie nicht unbedingt die tatsächlichen Gefahren des Lebens, so wie Krankheiten oder Verletzungen oder Beziehungen, die auseinandergehen und anders mehr, ja, vor allem die Welt und der Teufel und allen voran dann ihre eigenen Sünde, sondern sie fürchten Monstern, dunkle Gestalten, diffuse Bedrohungen. Aber der Instinkt ist richtig. Das Leben ist voller Gefahren. Und Kinder sind, wie alle Menschen, diesen Gefahren ausgesetzt. Man überlege, was Kindern zum Beispiel dann alles an passieren könnte, alles an Gefahren ausgesetzt sind. Wie schlimm wäre es für ein Kind zum Beispiel, wenn es ernsthaft erkranken würde? Oder eine schlimme Verletzung, also wie zum Beispiel durch einen Autounfall, Leukämie, Zucker, manche Entzündungen oder Lähmung durch einen Unfall. Das sind echte Gefahren, die das Leben total verändern und auch bei Kindern eintreffen. Und vor einer echten Gefahr sollte man sich fürchten, damit man zum Beispiel womöglich Vorkehrungen treffen können. Sich anschnallen, nicht auf der Straße spielen, sich gesund ernähren. Das machen dann mehr Erwachsene als Kinder, aber ja, nehmen wir das mit. Nehmen wir dann beziehungsmäßige Gefahren dazu, dann haben wir etwas, das nicht nur selten, sondern sehr oft vorkommt. Wie viel Leid bringt es einem Kind, wenn seine Eltern es misshandeln? Falsche Leistungsmaßstäbe ansetzen. Das Kind unter Druck setzen. Anschreien. Ihm keine Liebe zeigen. Oder sich ständig über ihn ärgern. Es sogar ablehnen. Oder vielleicht verletzende Worte an den Kopf knallen. Ich wünsche, du wärst nie geboren worden. Warum musste ich ein solches Kind bekommen? Oder vielleicht so ein bisschen harmloser. Kinder, Kinder. Was wird da vermittelt? Du wirst mich in den Tod treiben. Von schlimm bis weniger schlimm. Wie ist es, wenn ein Kind solches zu hören bekommt? Wie ist es, wenn das Kind von seinen Kollegen abgelehnt, gehänselt, gemobbt, angegriffen wird? Oder ein ganz anderer Bereich. Wenn die Eltern sich ständig streiten, das Kind als Waffe gegeneinander benutzen, sag deine Mutter das, sag deinem Vater das. Oder wenn die Eltern sich sogar scheiden. Kinder fürchten Monster im Dunkeln, aber die Realität ihres Lebens ist, dass sie von unzähligen, stockfinsteren Gefahren umgeben sind. Wenn ein Kind sich im Dunkeln fürchtet, ist es darum nicht unbedingt weise, ihm zu sagen, es gibt nichts zu fürchten. Wir wissen es eigentlich besser. Es gibt viel im Leben zu fürchten. Wohl hinter der Angst von Monstern unter dem Bett ist eigentlich die Furcht vor den Unsicherheiten des Lebens im Allgemeinen. Und das ist durchaus verständlich, gesund und biblisch wahr. Es gibt in einer gefallenen Welt tatsächlich viel zu befürchten. So, bis jetzt haben wir die Ängste der Kinder angeschaut. Aber viele davon sind die Ängste, jetzt wollen wir das ein bisschen ausweiten, die Sorgen und Kummer der Erwachsenen auch. Wir wachsen zwar die Angst vor Monstern unter dem Bett aus, hoffen wir, die meisten, aber wir lernen dafür die echten Gefahren des Lebens besser kennen und die sind in der Tat furchtbar. Krankheiten, und zwar nicht nur diejenigen, die Kinder bekommen, wie Leukämie, Zucker oder schlimme Entzündungen, sondern eine schier unendliche Zahl echter, großer Gefahren. Unzählige Krebsarten, Borreliose, Tumoren, MS, Vogelgrippe, Ebola, Alzheimer, Herzkrankheiten, Magen-Darm-Probleme und allen voran unvermeidlich das Altern. So auch die Liste der gefährlichen Unfälle wächst mit dem Alter. Nicht nur Verletzungen bei Spielen oder Autounfälle. Diese relativ große Gefahr sind wir mit der Zeit uns viel mehr bewusst. Dazu kommen jetzt Arbeitsunfälle, Stürze, Vergiftungen, sogar Lebensmittelvergiftungen. Also man muss nicht einmal Gift einnehmen, um Vergiftungen zu erleben. Unfälle mit Werkzeugen oder schweren Gegenständen zu Hause. Wenn ein Kind das hebt, was es heben kann und es auf ihn fällt, das ist nicht so schlimm, wie wenn ein Erwachsener das hebt, was er heben kann und es auf ihn fällt. Ja, die Gefahren nehmen zu und vieles mehr. Und da kommen ganz neue Kategorien der Sorgen mit dem Erwachsenwerden. Geldsorgen zum Beispiel, alles was damit einhergeht. Sorgen um die Teuerung, um die Arbeitsstelle, um die komischen Geräusche im Auto oder im Haushaltsgerät, um größere Ausgaben oder Anschaffungen, Sorgen um die Gemeinde, die wohl kein Kind hat. Warum wächst die Gemeinde so wenig? Wird Familie XY die Gemeinde jetzt verlassen? Die Kritik an der Leitung nimmt jetzt zu. In letzter Zeit dramatisch. Oder die Qualität der Predigten oder die Kinderarbeit oder die Jugendarbeit lässt zu wünschen übrig. Oder der geistliche Kurs der Gemeinde ist bedenklich. Immer mehr werden Kompromisse mit der Welt geschlossen. Und dazu kommen dann andere beziehungsmäßige Sorgen und Ängsten, Furcht vor Ablehnung, vor Streit, Spannung, Mobbing, emotionaler Rückzug, Scheidung oder Kälte oder Distanz in wichtigen Beziehungen, von der falschen Entwicklungen von Kindern oder Freunden, entweder weil sie rebellieren oder weil sie den Weg Gottes verlassen oder weil sie lau oder unweise oder von Gottes Größe unbeeindruckt sind. In einer derart gefallenen Welt gibt es viel zu befürchten. Angst oder Sorgen sind nicht grundlos. Überlege all die verschiedenen Sorgen, die wir bis jetzt angeschaut haben. Ich bin gar nicht darauf eingegangen, wie die Reaktion darauf wäre. Vielleicht reagiert die Person mit lähmenden Panikattacken. Vielleicht mit mehr oder weniger konstanten Sorgen. Vielleicht mit einem nagenden Kummer, der kaum bemerkbar ist. Das ist im Moment nicht der springende Punkt, sondern dies. Es gibt tatsächlich viel zu befürchten. Wir leben in einer Welt vollgestopft mit Gefahren. Ob wir unsere Gesundheit, Wohlbefinden, Finanzen, Beziehungen anschauen, alles ist unsicher. Überall lauern reale und schreckliche Gefahren. Ernsthafte Probleme sind eigentlich garantiert. Ja, nicht nur eigentlich. Gehen wir auf noch eine Gefahr dieses Lebens ein. Der Tod. Überlege eine der anderen Ängste, die wir angeschaut haben. Angst vor Ablehnung oder Beziehungsdistanz oder Kälte oder Finanzproblemen, Krankheiten, Schmerzen. Wie werden diese Sorgen relativiert, wenn wir plötzlich die Diagnose bekommen, dass wir nur 6 Monate zu leben haben? Im Lichte der Situation werden die anderen Sorgen in der Regel viel, viel kleiner. Der Angst vor dem Tod ist der Goliath der Ängste. Ob es Angst vor der Art des Todes ist, vielleicht ein langsames Dahinsiechen unter viel Schmerzen, oder vor dem Tod als Abschied, oder vor dem ewigen Schicksal. Alle anderen Gefahren müssen sich hinten anstellen, der Tod trumpft sie alle. Und doch ist ausgerechnet diese Gefahr nicht eine Möglichkeit, sondern sogar eine Garantie. Wir werden sterben. Das Leben in dieser Welt kommt zum Ende. Jede Krankheit, jede körperliche Beschwerde, jeder Schmerz, jede Erkältung, jeder Unfall ist ein Prophet unserer Sterblichkeit. Am Schluss sterben wir alle. Ist eine gewisse Furcht nicht normal? Oder je nachdem, welche Form sie nimmt, sogar gesund und notwendig? In einer derart gefallenen Welt gibt es tatsächlich viel zu befürchten. Echte Gefahren lauern überall. Das Leben wird nicht umsonst ein Jammertal genannt. Und vor allem wenn unsere Wahrnehmung ist, dass dieses Leben angenehm und gesund und gesegnet und bequem sein soll, so wie einfach ein ständiger Urlaub, dann gibt es eine Menge zu fürchten. Und diese Tatsache wird interessanterweise durch das häufigste Gebot der Schrift bestätigt. Was ist das Gebot, das am häufigsten in der Bibel vorkommt?
Fürchte dich nicht.
Fürchte dich nicht. Gott weiß, dass es in diesem Leben viele Gründe der Furcht gibt. Er weiß, dass wir uns in Anbetracht dessen fürchten werden. Und er gibt uns ein dazu passendes, gnädiges Gebot. Das ist natürlich nicht zu verstehen. Hey, fürchte dich nicht, sondern fürchte dich nicht. Der Vater sagt es. Der sagt es, wenn er uns in den Arm nimmt. Der sagt es, wenn er uns ermutigt. Wir fangen unsere Seelsorgekonferenz mit diesem Punkt an. Und wir sollen in der Seelsorge auch mit dieser Wahrheit anfangen. Die Welt ist voller Gefahren und das ist der erste Punkt in der Seelsorge. Wir wollen nämlich nicht oberflächlich behaupten, wenn die Person vor uns Angst hat, dass eine Furcht oder eine Phobie oder eine Panik falsch ist, weil das, was gefürchtet wird, nicht so gefährlich ist, wie die Person es so wahrnimmt. Das ist natürlich wahr. Sondern wir wollen sagen, es gibt durchaus Gründe für Furcht. dieses Leben ist ein Leben voller Gefahren. Und Angst, Sorgen, Kummer, Furcht kennen wir alle. Das gehört unweigerlich zu unserer gefallenen Natur. Nun, der Hauptpunkt dieses Vortrags bis jetzt war, dass wir jedem Ängstlichen Mitgefühl und Verständnis entgegenbringen können, weil es in diesem Leben durchaus viel zu fürchten gibt. Furcht oder Angst passt im Grunde genommen zu diesem Leben, wie es ist. Und jetzt wollen wir ein Stück tiefer gehen, indem wir uns zwei Beispiele aus der Schrift näher anschauen. In diesen Beispielen werde ich der Punkt, es gibt tatsächlich viel zu befürchten, als erste Blickwinkel benutzen. Und dann werden wir die Situation aus zwei anderen Blickwinkeln betrachten. Die Sichtweise der davon betroffenen Person, in den zwei Beispielen die Sichtweise des Unglaubens von Israel und dann Gottes Sichtweise. Also wir fangen an mit dieser, es gibt tatsächlich viel zu befürchten, und dann gucken wir, ja, was ist die Sicht des Unglaubens und was ist Gottes Sicht von der gleichen Situation? Schlagen wir gemeinsam, jetzt kommen wir zum Punkt 1, Israel kurz vor der Kriegserklärung. 4. Mose 13, auf. In diesem Text geht es um die Zeit, kurz vor der Überquerung des Jordans, um das verheißene Land einzunehmen. Israel steht also, das ist irgendwie so, kann man das sagen, so fromm und so bekannt und so biblisch, dass wir irgendwie uns schlecht reindenken können. Stell dir vor, das Land steht kurz vor einer Kriegserklärung. Total gespannte politische Lage und du weißt, der Krieg wird erklärt. So ist es hier. Kurz vor der Überquerung des Jordans, kurz vor dem Angriff, um das verheißene Land zu erobern. Die Soldaten müssen nächstens angreifen. Und die senden ihre Spione, die Spähtruppen aus und sie bringen ihr Bericht zurück. Und wir wissen, was sie sagen. Aber schauen wir es zunächst aus dem Blickwinkel der echten Gefahren an. Gab es da etwas zu fürchten? Die Verse sind da in PowerPoint angegeben, also 4. Mose 13, Vers 27. Wir sind in das Land gekommen. Es fließt wirklich Milch und Honig drin und dies sind seine Früchte. Und Vers 28 jetzt. Aber stark ist das Volk, das drin wohnt, und die Städte sind befestigt und sehr groß, und wir sahen dort auch Anaks Söhne. Dann erklären sie, welche Nationen dieses Land schon besitzen. 5 Nationen oder Völker, die in verschiedenen Teilen des Landes wohnen. Amalek, die Hethiter, die Jebusiter, die Amoriter, die Kanaaniter. Die Völker sind zahlreich und zum Krieg ausgerüstet. Ihre Städte sind modern und befestigt. Die Verteidigungsanlagen sind besetzt, die stehen bereit. Und dazu kommt, was hier im Vers 32 steht. Alles Volk, das wir drin sahen, sind Leute von großer Länge. Wir sahen dort auch Riesen, Anaks Söhne aus dem Geschlecht der Riesen. Der biebernde Israelit, Jakob ben Israel, steht vor dir und man sieht, dass er zittert und er sagt, ich habe große Angst. Gibt es hier tatsächlich Gefahren? Oh, durchaus, durchaus. Israel zieht in ein Land, in dem ein starkes Volk wohnt. Das Land ist nicht leer. Es sind nicht bloß einzeln verstreute Nomaden drin, sondern mehrere starke Nationen, die bewohnen und besitzen das Land. Die sind kriegstüchtig und kriegserfahren. Und wir wissen sogar aus 5. Mose 7, dass diese Völker größer und stärker sind als Israel. Dazu kommt, dass auch superstarke Helden, Riesen, im Land sind. Leute von großer Länge. Ein offenbar bekanntes oder berüchtigtes Volk aus dem Geschlecht der Riesen, Anaks Söhne. Das Wort Riese bedeutet nicht viel für uns, also in unserer Art von Kriegsführung, ob jemand 2,5 Meter groß ist oder 1,5 Meter groß ist, spielt es eigentlich keine Rolle, weil Man kämpft nicht mit Schwertern. Aber in dieser Zeit, ob du groß warst oder klein, macht natürlich einen sehr großen Unterschied. Was vermittelt dieses Wort Riese? Das sind superstarke Kriegshelden. Männer, die alleine so viel wert sind wie 5 bis 10 oder sogar mehr normale Krieger. Israel fürchtet sich. Jetzt, wie reagieren wir als erstes drauf? Es wäre nämlich falsch zu sagen, ach, die Völker sind schwach. Das Land ist einfach einzunehmen. Die Feinde sind ungefährlich. Es wäre alles nicht richtig. Nein, sie sind stark. Es ist gefährlich. Es wäre auch falsch zu sagen, dass die Zukunft nichts als Friede, Freude, Eierkuchen enthält. Niemand müsse leiden, Gott ist mit uns. Das ist auch falsch. Nein, sie ziehen in den Krieg. Es wird Gefallene geben. Kannst du eine Mutter verstehen, der Mutter von Jakob in Israel? Und er sagt, was, wenn mein Sohn jetzt fällt? Alles möglich. Ja, das könnte sein. Wir ziehen in einen Krieg. Es wird hier gekämpft. Es wird Gefallene geben. Es wird Verwundete geben. Es wird Vermisste geben. Es kommt ganz sicher Leid auf Israel zu. Etwas Bangen oder Sorgen ist sogar für eine richtige Sicht der Dinge wichtig. Wer einfach so blauäugig in so einen Krieg denn zieht, der zieht nicht mit Glauben ein. Glauben müsste diese Gefahren ernst nehmen. Es wird gekämpft, es wird gekriegt, es wird Schlacht und Schlacht geben und Israeliten werden sterben müssen. Israel fürchtet sich. Man könnte sagen, dass es tatsächlich etwas zu fürchten gibt. Die Situation ist gefährlich. Diese Gefahren wollen wir verstehen, zugeben, würdigen, ins Gewicht fallen lassen. Wie formulieren wir das? Wie nennen wir diese Sichtweise richtig? Man könnte sie zum Beispiel sachlich nennen. Wir beschreiben die Sachlage. Wie ich aber zeigen werde, stimmt das nicht. Wir beschreiben nicht die Sachlage, sondern nur die Gefahren und Herausforderungen. Die Sachlage aber enthält mehr als nur Gefahren, nämlich Gott und seine Möglichkeiten. Man könnte das auch so, okay, sachlich ist vielleicht nicht treffend, man könnte das so eine neutrale Beschreibung, wie wäre das? Aber das würde auch nicht zutreffen, denn wir schildern nur einen Teil der Situation. Die Schilderung ist genauso wenig neutral wie sachlich. Das geht auch nicht. Sie ist bewusst einseitig, eine Betonung der Herausforderungen. Hier ist das, was wir als Seelsorge in dieser Situation machen. Wir betonen die Gefahren im Interesse der Realität, der Barmherzigkeit und des Prozesses der Seelsorge. Im Interesse der Realität, der Barmherzigkeit und der Seelsorge, im Prozess der Seelsorge. Also eigentlich nehmen wir den furchtsamen und ungläubigen Sicht der Dinge als unser Ausgangspunkt. Die Person, darf ich sagen, kotzt dann seine Sichtweise vor uns auf den Tisch, in seine Unglauben und so weiter und zitternd. Und wir geben jetzt im Interesse der Realität, also was heißt das? Ja, wir wollen die Gefahren nicht herunterspielen oder ignorieren oder so tun, als ob es sie nicht gäbe. Und der Barmherzigkeit, ja, wir wollen die Schwierigkeiten des Vertrauens realistisch anschauen. Wir geben alles zu, was wir können. Und das wird dem Seelsorgeprozess oder der Seelsorge dienen. Weil der erste Auftrag in der Seelsorge ist es, die Person zu verstehen und mitzufühlen. In welcher Situation ist die Person? In seine Haut zu schlüpfen, könnte man sagen. Ja, stimmt. Wir haben hier eigentlich mit einer gefährlichen Situation zu tun. Und diese Barmherzigkeit und realistisches Bild sieht man in der Bibel zunächst an dieser Stelle, weil Kaleb diese Gefahren nicht abstreitet. Der sagt nicht, ach, die Völker sind schwach. Er sagt nicht, no, es sind nicht 5 Völker im Land, sondern es sind nur 2. Eigentlich wissen wir aus 5. Mose, dass es sogar 7 Völker im Lande waren, nicht 5. Ja, die Städte sind befestigt. Ja, die Völker sind zahlreich. Ja, die Riesen sind drin. All das streitet er nicht ab. Und man sieht es auch an anderen Stellen der Schrift, in denen die Herausforderungen, Kosten der Landeseinnahme beschrieben werden. Die Gefahren waren da. Das ist unser Sichtpunkt Nummer 1. Aber die Stelle gibt mehr als nur Sichtpunkt Nummer 1. Die Gefahren werden nämlich nicht sachlich oder realistisch oder neutral beschrieben, sondern sie werden aus dem Blickwinkel des Unglaubens beschrieben. Und darum wird zum Beispiel Gott ausgeblendet und Israels Stärken ausgeblendet und nur die Gefahren beschrieben, und zwar im Detail. Schau nochmals die Stelle, wie haben die 10 Kundschafter die Gefahren beschrieben? Die gleiche Stellen, wie wir vorher hatten. 4. Mose 13, 27. Wir sind in das Land gekommen, in das ihr uns sandet. Es fließt wirklich Milch und Honig drin. Das klingt zunächst dann gut. Aber stark ist das Volk, das drin wohnt. Die Städte sind befestigt und sehr groß. Und wir sahen dort auch Anaks Söhne. Und dann werden die darin wohnenden Nationen aufgelistet, Amalekiter, Hittiter und so weiter. Und schon in dieser Beschreibung sind 2 Dinge auffallend. Erstens, von Gott ist hier keine Rede. Als ob es ihn nicht gäbe. Wir beschreiben nur, die Person will sagen, ich beschreibe nur die Situation. Nein, du beschreibst nur einen Teil der Situation. Nur die Gefahren, nicht die Möglichkeiten. Nur das, was die Angst schürt, nicht das, was der Glaube füttern würde. Gott wird ausgeblendet, gar nicht erwähnt, und ebenso die Vorteile oder Stärken der Israeliten werden nicht erwähnt. Ein einseitiges Bild wird abgegeben. Hier ist die Situation, sagen sie. Aber es ist nicht die Situation, es ist nur die Gefahren und Herausforderungen. Und zweitens ist die Betonung auffallend. Es fließt wirklich Milch und Honig drin, aber stark ist das Volk. Es ist an und für sich ein gesegnetes Land, aber die Herausforderungen und Gefahren sind groß. Wäre es nicht anders, wenn man die Reihenfolge umkehren würde? Stark ist das Volk, das drin wohnt, und die Städte sind befestigt und sehr groß. Wir sahen dort auch Anaks Söhne, aber es fließt Milch und Honig drin. Jetzt habe ich das Gleiche gesagt. Ja, wir wissen, was kommt nach dem Aber, ist wichtiger als was vor dem Aber kommt. Ich bringe gern das Beispiel, obwohl ich das nie zu Hause mache. Wenn ich öffentlich sagen würde, ich liebe meine Frau, aber... dann würde sie sich nicht freuen auf das, was jetzt kommt. Sie ist nicht hier, ich mache das nicht. Ich mache das auch, wenn sie hier wäre, nicht. Also, aber... löscht das, was vorher ist, und beschäftigt sich nur mit dem, was nachher ist. Es fließt Milch und Honig drin, aber stark ist das Volk. Nein, kehr das um. Stark ist das Volk, aber es fließt Milch und Honig drin. Da würde man den Segen betonen, nicht die Schwierigkeiten. Sie betonen aber die Schwierigkeiten, und es kommt noch schlimmer. Die 10 Kundschafter sagen, jetzt gucken wir hier den Vers 31 an, wir vermögen nicht, hinaufzuziehen gegen dieses Volk, denn sie sind uns zu stark. Das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, frisst seine Bewohner. Und alles Volk, das wir drin sahen, sind Leute von großer Länge. Wir sahen durch auch Riesen, Anaks Söhne aus dem Geschlecht der Riesen, und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen. Man sieht ganz deutlich hier die Sichtweise des Unglaubens. Wir vermögen nicht. Die Völker sind nicht nur stark, das wäre treffend. Sie sind uns zu stark, das ist jetzt nicht mehr treffend. Nicht nur einige sind Riesen, sondern alles Volk, sagen sie, sind Leute von großer Länge. Und die Größe wird sogar übertrieben. Wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und sie behaupten sogar zu wissen, was die anderen denken. Wir wollen es auch in ihre Augen. Nun, wir wissen anhand von Josua 2, darum steht das hier in Klammer, dass das nicht der Fall war. Als die Kundschafter dann Rahab besuchen, sagt Rahab Folgendes. Ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen und alle Bewohner des Landes sind vor euch feige geworden. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat. Die Sicht des Unglaubens nimmt eine tatsächliche reale Gefahr und lässt das dann wachsen. Jetzt versteht ihr so ein Stück weit die Spannung, in der wir als Ratgeber stehen. Israel fürchtet sich und es sind einerseits tatsächlich Gefahren da, aber auf der anderen Seite einfach so zuzugeben, dass die Gefahren da sind, entspricht die Sachlage nicht. Ja, Gefahren sind da, aber das ist nur ein Aspekt der Situation und auch diesen Aspekt siehst du falsch. Du siehst nicht nur starke Völker, du siehst Völker so stark, dass wir es nicht vermögen. Wie reagieren wir, wenn Jakob in Israel sagt, ich habe Angst, die Völker sind stark? Im Prozess der Seelsorge, um der Realität und der Barmherzigkeit willen, ist es richtig, zunächst zu sagen, die Gefahren sind überaus durchaus da. Ich kann dich verstehen. Aber wenn ich da bleibe, bin ich kein biblischer Seelsorger mehr, sondern ein mitfühlender falscher Prophet. Denn ich stärke unterschwellig seine falschen Sicht der Dinge. Oh, ist das eine Spannung zum Aushalten. Wir wollen nicht mit der Tür ins Haus fallen und sagen, ach, hör auf, dich zu sorgen. Komm, deine Knie schlottern, was soll das? Nein, wir wollen Barmherzigkeit entgegenbringen, auch im Interesse der Seelsorge, dass die Person sich verstanden genug fühlt, dass er zum zweiten Treffen kommt. Ja, da ist wichtig, dass wir sagen, es sind tatsächlich Gefahren da. Aber wenn die Seelsorge dort aufhören würde, dann wäre ich ein mitfühlender falscher Prophet. Aber die Seelsorge, die biblische Seelsorge, geht einem anderen Ziel entgegen. Kalin hier bringt biblischen Rat in der Situation. Schau mal, was Kaleb sagt. Wir fangen an hier bei 13,30. Kaleb aber beschwichtigte das Volk, das gegen Mose murrte, und sprach, lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Das ist nicht ein Schönreden der Tatsache, sondern das ist die Tatsache. Und entsprechend sieht man dann im nächsten Kapitel ab Vers 6. Josua und Kaleb zerrissen ihre Kleider, Vers 7, und sprachen zu der ganzen Gemeinde der Israeliten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist sehr gut. Wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, das in Milch und Honig fließt. Versteht ihr, wie seine Betonung anders ist? Das Land ist sehr gut, es fließt Milch und Honig drin. Das haben die anderen auch gesagt. Die Gefahren spielt er runter. Fallt nur nicht ab vom Herrn und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht, denn wir wollen sie wie Brot auffressen. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen, der Herr ist aber mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Also hier sind zwei der mehr als 300 Befehle in der Schrift. Fürchte dich nicht. Fürchtet euch nicht vor ihnen, sagte hier zweimal. Josua, Kaleb, Mose, Aaron, die beschreiben jetzt die wahre Sachlage. Das Land ist gut. Wir wollen das Volk dieses Landes wie Brot auffressen. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen, aber der Herr ist mit uns. Und dieser letzte Satz ist vor allem die wahre Sachlage. Der Herr ist mit uns. Natürlich gibt es Gefahren, natürlich gibt es Herausforderungen, aber das Land ist gut, Gottes Verheißung ist treu, der Herr ist mit uns. Und darum werden wir die Herausforderungen und die Gefahren wie Brot auffressen. Sie haben keinen Schutz mehr. Und versteht ihr drum, warum es nicht treffend ist, von einer neutralen oder sachlichen Beschreibung zu reden? Nein, die wahre Sachlage sieht man nicht aus dem Blickwinkel der Angst, sondern aus dem Blickwinkel des Glaubens. Das ist die Wahrheit. Die neutrale Sicht ist letztendlich nicht viel anderes als die Sicht des Unglaubens und der Angst. Fazit jetzt. Es ist wichtig, die Gefahren ernst zu nehmen und im Interesse der Realität, der Barmherzigkeit und der Seelsorge oder des Seelsorgeprozesses zuzugeben. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass dies letztendlich vor allem wie der Hilfesuchende das versteht, eine falsche Sicht der Dinge ist und im Prozess der Seelsorge diesen Nebenpunkt der Gefahren klären und letztendlich sogar davon wegkommen. Ich möchte das kurz bildlich darstellen. Eins unserer wichtigsten Ziele in der biblischen Seelsorge ist, dem Ratsuchenden zu helfen, die biblische Brille anzuziehen. Darf ich deine Brille kurz? Also stellen wir hier vor, ich mache das kurz, Brille. Die biblische Brille ist, und meine ist die unbiblische. Also der Hilfesuchende vor uns, der fängt mit einer unbiblischen Brille an. Er sieht auf die Sache und er beschreibt sie uns und das ist unbiblisch. Und ein Teil von dem, was wir wollen, ist zu sagen, komm, leg diese Brille ab und guck durch diese Brille. Und auf einmal wird man, aha, das sieht aber ganz anders aus. So, der Hilfesuchende hat eine unbiblische Brille an und wir wollen ihm die biblische aufziehen. Jetzt hier ist die springende Frage. Sollen wir als biblische Seelsorger zuerst durch seine unbiblische Brille schauen? Herr, gib mir deine unbiblische Brille. Ah, so sieht die Welt für dich aus. Ist das richtig oder falsch? Wollen wir als Seelsorger durch die unbiblische Brille des Hilfesuchenden schauen? Ja, ja. Wie können wir mitfühlen? Wie sieht die Welt überhaupt für dich aus? Oder hätte ich auch Angst? Ja, probier mal meine. Oder hätte ich auch keine Angst? Eben. Also, es ist wichtig, natürlich, wir wollen nicht lernen, durch die unbiblische Brille zu schauen, sondern wir wollen lernen, durch die unbiblische Brille ihn zu verstehen und dann sagen, okay, jetzt weiß ich besser, wie dir zu helfen ist. Du siehst diese Welt irgendwie so als Schicksalslage und irgendwie da kommen Schicksalsschläge und treffen dann willkürlich auf dich zu. Ja, da hätte ich auch Angst. Nein, nein, es gibt einen Gott im Himmel, der das Ganze steuert. Ah, versteht ihr? Danke. Also zuerst diese, ja, es gibt viel Gefahr. Das ist eigentlich die unbiblische Brille. Kurz anziehen und sagen, ich weiß, was du siehst. Und die Sachen sind tatsächlich da, aber ich sage dir, sie sind anders einzuordnen und anders zu verstehen. Natürlich muss ich fähig sein, durch seine falsche Brille zu schauen und die Welt aus seinem Blickwinkel zu betrachten und ihn so zu verstehen, damit ich ihm helfen kann. Nun, eigentlich wollte ich dieses zweite Beispiel dann mit euch so verarbeiten, aber ich weiß, dazu fehlt jetzt die Zeit und darum jetzt nur in Höhenflug die Eckdaten zu merken. Die Geschichte der Israeliten in der Wüste. Nehmen wir unsere drei Kategorien wieder. Und eine Situation aus der Wüste von vielen, nämlich die Situation mit dem Manna. Also, die Realität, im Interesse der Realität. Welche Tatsachen, wohl mit der unbiblischen Brille, sieht der Hilfesuchende? Also, die erste Tatsache ist, dass sie nicht zielstrebig durch die Wüste gehen, sondern sie irren sich umher in die Wüste, sagt 4. Mose 32,13. Und dazu hat die ältere Generation überhaupt keine Perspektive. Alle, die über Alter XY, ja, die sterben irgendwann in der Wüste. Und wie ist der Tagesablauf? Oh, das scheint vollkommen willkürlich zu sein. Ich habe mich schön eingerichtet und plötzlich dann ertönt es durch das Lager, die Wolke bewegt sich. Ich habe 2 Stunden gebraucht, man konnte die Wolke kaum am Horizont sehen, bis ich alle meine Sachen dann beieinander hatten. Dann bin ich hergemarschiert und woher bewegt sich dann diese blöde Wolke? Ja, wieder nirgendwo hin. Wir kommen nicht ans nächste Ziel. Es gibt kein Ziel. Wir irren herum. Und obendrauf jetzt die große Herausforderung mit dem Essen. Zum einen hat Gott sie tatsächlich dürsten und hungern lassen. Und dann war das Essen eintönig. Nur einige Getreideart, wenig Gemüse und Fleisch. So. Wie sieht der Hilfesuchende das mit seiner Brille des Unglaubens. Das Volk sah in diese Herausforderungen Gottes fehlende Versorgung und somit seine Liebe. Also das, was Gott uns gibt, ist schlecht. Wenn uns doch jemand Fleisch zu essen gäbe, wir denken an die Fische, die wir umsonst zu essen bekamen, die Gurken und Melonen und Lauch und Zwiebeln und Knoblauch, und doch jetzt vertrocknet uns die Kehle, nichts bekommen wir zu sehen als immer nur Manna. Und dazu, wir bekommen nicht einmal ausreichend, um zu überleben. Ihr habt uns dazu herausgeführt in diese Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst. Oder sie wanderten 3 Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Und dann kommen sie an das Wasser, aber das Wasser ist bitter und man kann es nicht trinken. Was sollen wir trinken? Oder wieder später, warum habt ihr das Volk des Herrn in diese Wüste geführt? Nur damit wir hier zusammen mit unserem Vieh sterben? Wozu habt ihr uns aus Ägypten hierher geführt? Nur um an diesen elenden Ort zu bringen, eine Gegend ohne Korn, Feigen, Wein, Granate, aber nicht einmal Trinkwasser gibt es. Also diese Begebenheiten, die betonen die Angst des Volkes, die Sorgen. Nicht nur uns ist langweilig, sondern wir werden verhungern, wir werden verdursten. Das wahre Bild wird verzehrt. Wieder wird Gott und seine Treue verdrängt, wieder sieht die Angst statt einen Segen ein Grund zur Klage. Ja, was ist der wahre Sachverhalt oder die Perspektive des Glaubens? Die biblischen Brille. Mit der biblischen Brille sieht man, was ist. Manna ist, was? Das Himmelsbrot, das Brot der Engel aus den Toren des Himmels. Und das Manna wird auch in der Bibel als schmackhaft beschrieben, wie Koriandersamen. Und es hat einen Geschmack wie Ölkuchen oder Ölkuchen mit Honig. Also wer Manna wie so irgendwie Haferbrei versteht, der versteht das nicht. Es war tatsächlich nur eine Getreideart, aber selbst wenn wir nur Mais hätten, hat man ganz vielfältige Weise, wie man Mais vorbereiten kann. Und das wird auch hier betont. Es wird zerrieben mit Mühlen oder zerstoßen in Mörsern. Es wird in Töpfen gekocht und. Man könnte Kuchen draus machen, hat einen Geschmack wie Ölkuchen. Jeden Tag genug, ohne dafür in der Hitze überhaupt arbeiten zu müssen. Kurz in der Kühle des Tages sammeln und dann hast du genug für den ganzen Tag. Und so, meine Lieben, ist es bei allem. Bei jeder Angst, Sorge, Kummer und Furcht. Es gibt immer Herausforderungen, die man durchaus als Gründe der Angst verstehen kann. Und diese Gefahren wollen wir würdigen, aber wissen, sie sind durch die Angst verzehrt und vergrößert und das wahre Bild gibt es nur mit Gott im Mittelpunkt. Das ist das Ziel in dem Prozess der Seelsorge. Aber der erste Schritt ist das barmherzige Ernstnehmen der Herausforderung des Glaubens. Also im Interesse der Realität und der Barmherzigkeit mit Unglauben und der Seelsorge, bis die Person im Laufe des Prozesses im Glauben sehen kann, zeigen wir zunächst Mitgefühl und führen die Person Schritt für Schritt. Und ich schließe einfach so hier mit diesem Punkt, das ist für alle Ängste. Ich habe hier nur 2 Beispiele und einfache Beispiele gebraucht, das waren nicht so die beziehungsmäßige Ablehnung und so weiter, mit denen wir jetzt viel mehr zu kämpfen haben als mit Hunger und Durst, aber wir gehen darauf ein, jetzt auch an diesem Wochenende. Dieses Prinzip hier, das gilt für alle Ängste. Das Zeugnis der ganzen Bibel ist, dass die wahre Sicht des Glaubens jede Furcht, jede Sorgen, jede Phobie und jede Panik, ob das mit Gesundheit oder Beziehung oder mit Geld oder Familie oder Arbeit oder Gemeinde zu tun hat, die Bibel lässt das klar werden und zeigt uns den Ausweg. Wir fangen mit Barmherzigkeit an, im Interesse der Realität und der Barmherzigkeit und der Seelsorge, aber wir zielen darauf, die Person zur Sicht des Glaubens zu bringen, in der die Ängste weggehen? Nee. Überwunden werden können. Amen. Gut. Wo bist du, Andi? Da.
Ja.
Soll ich beten, oder?
Ich bin am Notizen machen. Ja, genau.
Okay. Vater, wir danken dir, dass dies die Wahrheit ist aus deinem Wort. Und hilf uns im Blick auf die Herausforderungen und Sorgen unseres Lebens, deine biblische Brille anzuziehen und die Sache zu sehen, wie sie wirklich ist. Vergib uns, dass wir die Dinge so schnell verzehren und unwirklich werden lassen. Und führe uns, Herr, durch dieses Wochenende an die Quelle der Wahrheit, damit wir im Glauben wachsen. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.